Name ist Andrea Leilach. Ich arbeite am Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft und unterrichte und forsche im Bereich der politischen Theorie. Und ja, mein akademischer Hintergrund ist vielleicht wichtig für diesen Podcast, ist, dass ich eine ausgebildete Philosophin bin und mich daher mit der politischen Theorie auch tatsächlich von einer philosophischen Perspektive her nähere.
Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin Anna-Marie. Ich bin studentische Mitarbeiterin am Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaft und unterstütze die Andrea bei ihrer Arbeit. Und hauptberuflich sozusagen bin ich Lehramtsstudentin hier an der Uni Konstanz und studiere Politik, Geschichte und Informatik. Alles klar, warum heißt der Podcast Richtschnur? Das habt ihr euch bestimmt gefragt, bevor ihr gerade eben auf den Play-Button gedrückt habt. Und vielleicht habt ihr ja auch schon eine bestimmte Vorstellung, was mit dem Namen Richtschnur gemeint sein könnte. Wenn ihr zum Beispiel an die Architektur oder an die Bautechnik denkt, dann ist die Richtschnur eine perfekt gerade gespannte Schnur, die dafür sorgt, dass zum Beispiel die Wände eines Hauses in einem 90-Grad-Winkel zueinander stehen. Aber keine Sorge, das hier ist natürlich kein Architektur-Podcast. Denn das Wort Richtschnur hat noch eine zweite Bedeutung. Es steht auch für eine Wertvorstellung, nach der jemand sein Handeln ausrichtet. Und genau darum geht es in der politischen Theorie. Hier arbeiten wir mit normativen Konzepten und Theorien. Wenn etwas normativ ist, dann geht es immer darum, wie etwas sein soll und eben nicht, wie es tatsächlich momentan ist. Wir könnten also beispielsweise fragen, wie sich die Menschen in einer Demokratie, die in einer Demokratie leben, zueinander verhalten sollen. Antworten auf solche Fragen liefern dann die normativen Konzepte der politischen Theorie. Das Wort normativ oder auch das Wort Norm habt ihr bestimmt schon einmal gehört, oder? Es leitet sich vom lateinischen Wort norma ab und bedeutet ins Deutsche übersetzt Richtschnur. Und nun wisst ihr, warum wir unseren Podcast so benannt haben.
Unser Plan ist, einmal pro Monat zu senden und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Interesse daran habt, an den Themen, die wir hier besprechen werden und euch dann entsprechend einschaltet, wenn wir über gesellschaftspolitische Fragen sprechen.
Unterstützt wird unser Podcast durch das Lecture Recording Team des KIM. Und an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei diesem tollen Team bedanken. Das Team besteht aus Uni-Mitarbeitern und studentischen Mitarbeitern und bringt seit einiger Zeit den Uni-Podcast 9b heraus. Und weil die Leute dort sich bestens mit den Podcasten auskennen, haben sie sich bereit erklärt, für unseren Podcast die Technik zu übernehmen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Also wir freuen uns, wenn wir euch als Zuhörerinnen gewinnen können für unseren Podcast. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr eure Fragen oder Bemerkungen schicken könnt. Die E-Mail-Adresse heißt richtschnur@uni.kn. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Reaktionen von euch auf unserem Podcast bekommen. Vielleicht auch Fragen, die ihr habt, die euch beschäftigen, über die wir das ein anderes Mal sprechen können.
Beginnen wir also mit unserem Podcast und heute mit einem Thema, von dem wir schon lange wissen, dass es uns als Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt und auch zukünftig vor große Herausforderungen stellen wird: der menschengemachte Klimawandel. Welche Bilder habt ihr denn als erstes im Kopf, wenn ich Klimawandel sage? Sind es Eisbären, der Regenwald, das Polareis oder Waldbrände in Griechenland? Alles natürlich sehr passende Assoziationen, aber heute wollen wir uns mit einem Phänomen beschäftigen, das direkt vor unserer Haustüre stattfindet. Vielleicht seid ihr gerade erst fürs Studium nach Konstanz gezogen oder aber ihr lebt schon sehr lange hier am Bodensee. Wenn ihr schon seit vielen Jahren hier am See wohnt, dann ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass sich der Pegelstand des Bodensees immer wieder deutlich verändert. Wenn der Wasserstand niedrig ist, wird der Uferbereich an manchen Stellen riesig und ihr habt ganz viel Platz, um euer Handtuch zum Baden auszubreiten. Wenn der Wasserstand dagegen hoch ist, dann bleibt an manchen Stellen fast kein Platz mehr für ein Handtuch. Der Bodensee fasst insgesamt im Durchschnitt 48 Milliarden Kubikmeter Wasser. Die Veränderungen, die wir alle hin und wieder an unserer Lieblingsbadestelle beobachten können, bedeuten also gemessen an dieser schier unfassbaren Wassermenge des Bodensees eine immense Veränderung. Aber wodurch kommt diese Veränderung der Wassermenge zustande? Zunächst einmal ist es ganz natürlich und normal, dass der Bodensee mal mehr, mal weniger Wasser führt. Das erklärt sich durch die Jahreszeiten. Im Winter ist der Niederschlag in der Regel als Schnee in den Alpen gespeichert. Der Rhein, der den Bodensee mit Frischwasser versorgt, liefert also im Winter weniger Wasser als im Sommer. Ab dem Frühjahr, wenn es in den Bergen mit der Schneeschmelze beginnt, bringt der Rhein immer mehr Wasser in den Bodensee. Zudem kommen nun auch die Niederschläge direkt als Regen im Bodensee an. Das natürliche Gleichgewicht lautet also niedriger Wasserstand im Winter, hoher Wasserstand im Sommer. Aber was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun? Wir haben bei der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg nachgefragt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind unter anderem für unsere Seen und Flüsse zuständig und beobachten, wie es unseren Gewässern geht. Seit über 100 Jahren wird zu verschiedenen Zeiten im Jahr der Pegelstand am Bodensee gemessen. Die Erkenntnis aus diesen vielen Daten ist eine Zunahme des Wasserstands im Winter und eine Abnahme des Wasserstands im Sommer. Die üblichen saisonalen bzw. jahreszeitlichen Schwankungen verändern sich also. Dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist unstrittig. Wärmere Winter führen zu weniger Schneefall in den Alpen und dadurch zu höheren Pegelständen im Winter. Die geringere Schneerücklage in den Wintermonaten und das vorzeitige Abschmelzen des Schnees hat gleichzeitig einen niedrigeren Wasserstand im Sommer zur Folge. Die Ökologinnen und Ökologen gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch verstärken wird. Welchen Einfluss das auf die Pflanzen- und Tierwelt im und am Bodensee hat, wird aktuell noch erforscht.
Ja, und an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg, die so freundlich waren, uns ihre Daten zur Verfügung zu stellen, und auch bei der Plattform Bodenseenet, die auch auf unsere Frage sofort und sehr freundlich und hilfsbereit reagiert haben. Wenn wir über den Klimawandel sprechen und uns dann ethische Fragen stellen, dann ist das gar nicht so weit hergeholt, wie man das vielleicht vermuten würde, denn ethische Fragen oder ethische Begriffe sind in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion zum Klimawandel schon die ganze Zeit vorhanden. Oder, Anna-Marie?
Ja, Fridays for Future zum Beispiel fordern immer wieder eine sogenannte konsequente Klimagerechtigkeit. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang häufig fällt, ist dann der Begriff der Generationengerechtigkeit. Darüber beispielsweise sprach auch das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr in seinem Urteil zur Klimapolitik der Bundesregierung. Bestimmt erinnern sich die ein oder anderen von euch. Der Staat hat gemäß diesem Urteil eine Sorgfaltspflicht gegenüber den zukünftigen Generationen. Und diese Sorgfaltspflicht soll darauf abzielen, dass auch zukünftige Generationen hier in Deutschland noch ein gutes Leben haben, und sie sollen vor solchen Schädigungen geschützt werden, die als Folgen des Klimawandels betrachtet werden können.
Ja, aber nicht nur die Gerechtigkeit in Bezug auf zukünftige Generationen ist ein Thema, das in diesem Zusammenhang häufig angesprochen wird. Wir müssen uns auch fragen, wie Lasten und Nutzen des Klimas, vor allem der Schäden, die mit dem Klimawandel einhergehen, verteilt werden. Sollen diejenigen, die Lasten für den Ausgleich der Schädigungen tragen, die früher oder heute besonderen Nutzen gezogen haben aus den Ursachen des aktuellen Klimawandels, also diejenigen, die besonders viel CO2 ausgestoßen haben zum Beispiel, oder sollen diejenigen für den Schädigungsausgleich zahlen, die dazu effektiv das Beste leisten können? Das sind Fragen, die uns in diesem Zusammenhang interessieren. Und natürlich auch sind das Fragen, die mit ganz anderen ethischen Fragen zusammenhängen, wie zum Beispiel der Migration. Welche Rolle spielt Klimawandel eigentlich für Migration? Und wie sind da Lasten und Nutzen gerecht verteilt? Alles klar, jetzt haben wir eine ungefähre Vorstellung davon, was ethisch bedeutet und was moralisch bedeutet und was das alles im Zusammenhang mit dem Klimawandel bedeuten kann. Wir haben auch schon verstanden, dass Gerechtigkeit wie in Generationengerechtigkeit oder in der gerechten Verteilung von Lasten und Nutzen eine Rolle spielt für die Frage nach der Gerechtigkeit. In diesem Zusammenhang wird oft vom Allmende-Problem gesprochen. Anna-Marie, Sie kennen sich so gut mit dem Allmende-Problem aus, wollen Sie uns nicht mal erklären, was damit gemeint ist?
Ja, gerne. Ja, Klima ist letztlich ein Begriff, der eigentlich nur in ganz komplexen Modellen messbar ist. So als normale Menschen können wir nicht sagen, wir haben 4 Klima, 3 Klima, 8 Klima, oder wir dürfen jeder 10 Klima verbrauchen. So funktioniert es nicht. Klima ist ein sehr komplexer Begriff und obwohl wir alle heutzutage natürlich wissen, dass wir nicht unendlich viel vom Klima verbrauchen dürfen und dass nicht unendlich viel Klima für uns alle zur Verfügung steht, brauchen wir eben doch diese komplexen wissenschaftlichen Modelle, die uns das berechnen können. Nehmen wir als ganz greifbares Beispiel das 2-Grad-Ziel, das immer wieder in der Politik und auch in der öffentlichen Diskussion angesprochen wird. Das 2-Grad-Ziel ist also das Ziel, dass sich das Klima um nicht mehr als 2 Grad Celsius erwärmen soll. Und was wir alles noch tun dürfen oder eben auch nicht mehr tun dürfen, um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, das haben Klimaforscherinnen und Klimaforscher in ganz komplexen Modellen berechnet. Auf diese Weise wird es dann möglich, eben doch den Verbrauch an Klima, der jedem Einzelnen zusteht, in Zahlen messbar zu machen. Und genau in diesem Zusammenhang ist dann oft die Rede vom sogenannten Allmende-Problem. Manchmal hört man aber auch die englischsprachige Bezeichnung Tragedy of the Commons. Und alle von euch, die Geschichte studieren, die haben beim Begriff Allmende bestimmt aufgehorcht, weil sie den in ihrem Studium schon mal gehört haben. Im Mittelalter war die Allmende nämlich eine Weidefläche in einem Dorf, die existierte in fast jedem Dorf, und alle Dorfbewohner durften die Allmende gemeinschaftlich nutzen, aber sie mussten sie auch gemeinschaftlich pflegen. Und dieses Wiesenstück, das gehörte niemandem und allen, könnte man sagen. Das bedeutet also, jeder durfte die Wiese nutzen. Der eine weidete dort vielleicht seine Kuh, der andere lief mit seinen Ziegen über diese Wiese. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass jeder für die Pflege der Wiese verantwortlich war. Und das Allmende-Problem oder auch die Tragik der Allmende ist nun ein Modell, das uns zeigt, welche Konsequenzen eben die Übernutzung von öffentlichen Ressourcen hat. Öffentliche Güter, wie eben auch die Allmendeweide im Mittelalter, zeichnen sich dadurch aus, dass jeder sie konsumieren darf und niemand vom Konsum ausgeschlossen werden darf. Das Problem, das mit solchen Allmendegütern entsteht, ist dann folgendes: Jeder versucht sich selbst durch die Nutzung dieser öffentlichen Güter so viele Vorteile wie nur möglich zu verschaffen. Und die Tragik, das Problem besteht dann darin, dass aufgrund von Eigeninteressen mit der Zeit eine Übernutzung des Gemeingutes entsteht.
Man kann sich natürlich fragen, warum das Allmende-Problem oder die Tragik der Allmende jetzt für das Klima besonders relevant ist. Ihr könnt euch das vielleicht schon denken. Klima wird hier als eine Ressource verstanden, die auch übernutzt werden kann, zum Beispiel durch die Emissionen von CO2. Und das hat bestimmte Folgen, also Folgen in Bezug auf die Erderwärmung natürlich. Es hat Folgen in Bezug auf die Sauberkeit der Luft. Es hat Folgen in Bezug auf die Sauberkeit des Wassers und natürlich etwas, was wir auch kennen, die Zunahme von Starkwetterproblemen, die uns in den letzten Jahren ja auch häufig direkt betroffen haben. Zu sagen, dass das Klima übernutzbar ist, ist das eine. Man muss an dieser Stelle aber hinzufügen, dass wenn wir das Klima als eine Ressource betrachten, dann stellt sich natürlich die Frage, wie es kommt, dass wir diese Ressource übernutzen können. Und hier kommt die Parallele oder die Analogie zur Allmende-Problematik zu tragen. Denn der Mensch nutzt die Ressource Klima durch seine Handlungen und übernutzt sie auf diese Art und Weise. Also, wir müssen zunächst verstehen, dass das Klima eine Ressource ist. Und wir müssen dann verstehen, dass der Mensch diese Ressource übernutzt, wie die mittelalterliche Weide, auf der zu viele Kühe grasen und zu viele Ziegen sich befinden. Und nur wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, dass der Klimawandel durch die Handlungen des Menschen gemacht und beeinflusst wurde. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir uns mit ethischen Fragen überhaupt beschäftigen können in Bezug auf das Klima. Denn an dieser Stelle oder erst an dieser Stelle kommen dann die menschlichen Handlungen ins Spiel. Und nur wenn wir tatsächlich annehmen, dass das Klima durch den Menschen verursacht ist, dass also seine Handlungen dazu geführt haben, dass diese Ressource Klima übernutzt wird, können wir auch sagen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist. Und damit kommen wir zum Begriff der Verantwortung, der ein wesentlicher Begriff in der Klimaethik ist und über den wir weiter nachdenken müssen, wenn wir über die Frage Klima und Ethik nachdenken wollen. Wenn wir also über Verantwortung reden, wenn wir davon ausgehen, dass das Handeln des Menschen zum Klimawandel geführt hat und dass auch der Mensch verantwortlich dafür ist, eventuelle Schäden oder schon sichtbare Schäden zu beheben oder eventuell den Klimawandel so weit einzuschränken, wie es das 2-Grad-Ziel ja fordert, dass eben auch zukünftige Generationen ein lebbares Leben auf dieser Erde haben, dann müssen wir uns fragen, wer jetzt genau hier Verantwortung übernimmt. Und hier sind wir genau bei den Prinzipien, über die ich schon gesprochen habe, nämlich bei der Frage danach, welche Prinzipien sagen uns denn eigentlich, wer Verantwortung übernehmen kann? Wenn es richtig ist, dass für den Klimawandel der Mensch verantwortlich ist, ergibt sich daraus auch eine moralische Verantwortung für die Folgen des Klimawandels. Und es ist diese moralische Verantwortung, über die wir heute nachdenken wollen. Man kann sagen, dass im Wesentlichen zwei Fragen hier im Vordergrund stehen. Die erste Frage ist, wie sieht diese moralische Verantwortung eigentlich aus? Also wie kommt es dazu, dass wir in moralischer Hinsicht verantwortlich sein sollen für ein globales Ereignis wie den Klimawandel? Das ist die eine Frage und ich denke, das ist die Frage, die am schwersten zu beantworten ist und möglicherweise gibt es auch keine endgültige Antwort auf diese Frage. Die zweite Frage ist die, wie die Schäden des Klimawandels gerecht verteilt werden können. Und ich habe schon Migration angesprochen als eine Folge des Klimawandels. Ich habe darüber gesprochen, dass Nutzen und Lasten gerecht verteilt werden sollen und zwar auch global verteilt werden sollen. Und die Frage der Lasten- und Nutzenverteilung ist eine etwas andere als die der moralischen Verantwortung, weil wir die auch hätten, wenn wir nicht für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden könnten. Denn das Klima als Ressource ist, und das haben wir, glaube ich, inzwischen alle verstanden, und der Blick auf den Bodensee, der macht das auch sehr deutlich, die Ressource Klima ist eine endliche Ressource. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie wir die Ressource gut verteilen, wie wir die Ressource gerecht verteilen. Und das, wie gesagt, ist eine Frage, die zunächst unabhängig von der moralischen Verantwortung sind. Also das unabhängig von der moralischen Verantwortung ist. Also das sind die zwei Fragen, über die wir in dem Podcast nachdenken wollen. Und die erste Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist die nach der moralischen Verantwortung. Verantwortung ist also das Thema. Und hier gibt es ein Problem, von dem ich glaube, dass es nicht sehr vielen Menschen bewusst ist, aber das dennoch für die Klimaethik ein wichtiges und grundlegendes Problem ist. Und das Problem nenne ich nach dem Titel eines Aufsatzes It's not my fault, das heißt, es ist nicht meine Schuld.
Oh, das klingt spannend. Können Sie das näher erklären, was das bedeutet?
Ja, warum könnte es nicht meine Schuld sein, der Klimawandel? Und die Antwort ist ganz einfach und dazu müssen wir uns anschauen, wie Menschen überhaupt für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden können. Sie können das vor allem deshalb, weil sie eine Handlung mit einer Handlung ein bestimmtes Ergebnis oder eine bestimmte Wirkung verursachen. Das heißt, wenn ich Ihnen, Anna-Marie, ein Bein stelle und Sie hinfallen, dann ist meine Handlung des Beinstellens eine moralisch sicherlich fragliche Handlung. Und das ist deswegen ganz klar, weil ich als Urheberin dieser Handlung ausgemacht werden kann. Und Sie können mich dann entsprechend zur Rede stellen und sagen, Sie haben sich nicht korrekt verhalten, weil ich Ihnen ein Bein gestellt habe. Also, was damit gemeint ist, ist, wir können nur dann verantwortlich gemacht werden, wenn wir auch tatsächlich Urheber einer bestimmten Handlung sind. Vielleicht ein anderes Beispiel. In der Philosophie gibt es oft Beispiele, die nicht sehr lebensnah sind, die das aber dennoch sehr deutlich machen, was gemeint ist. Also stellen wir uns vor, jemand hat eine Pistole und spielt damit ein bisschen herum und plötzlich wird er von jemandem geschubst oder jemand berührt ihn und die Pistole geht los und er trifft damit eine andere Person ins Bein. Dann ist die Frage, können wir jetzt diese Person, die geschossen hat, wirklich moralisch verantwortlich machen dafür, dass sie diese andere Person ins Bein geschossen hat? Und die Antwort darauf ist relativ einfach, weil wir nämlich sagen können, es war von dieser Person nicht wirklich beabsichtigt, diese Art von Schaden hervorzubringen. Es war von dieser Person nicht wirklich beabsichtigt, diese Form von Schaden zu verursachen. Für den Klimawandel ist diese Überlegung deswegen besonders interessant, weil alle Handlungen, die ein Einzelner ausführt, nicht als ursächlich für den Klimawandel verstanden werden können. Das heißt, die einzelne Handlung eines einzelnen Individuums ist in kausaler Hinsicht, also im Verhältnis von Ursache-Wirkung, so gering, dass man die einzelne Person nicht verantwortlich machen kann. Und deswegen heißt dieser Aufsatz, it is not my fault, es ist nicht meine Schuld, der Klimawandel ist nicht meine Schuld und ich kann als Individuum, als einzelner Mensch nicht verantwortlich gemacht werden für die Klimawandelfolgen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was passiert dann? Wie sollen wir dann mit Verantwortung umgehen? Wer hat dann Verantwortung für den Klimawandel?
Ja, aus der Sicht von uns jungen Menschen ist es ja auch so, dass gerade unsere Generation den Klimawandel ja überhaupt nicht verursacht hat. Klimaschädlich verhalten sich die Menschen seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten, seit der Industrialisierung. Und da leuchtet es natürlich sehr ein, wenn man sagt, es ist nicht meine Schuld. Gerade die junge Generation heutzutage trägt bestimmt nicht die Schuld daran, dass die Welt im Moment so aussieht, wie sie aussieht.
Aber es ist eben nicht nur eine Generationenfrage, sondern es ist eben tatsächlich eine Frage der Verantwortung. Also wir können aus theoretischer Sicht niemanden Verantwortung übertragen oder für etwas verantwortlich machen, der nicht auch die Handlung in dieser Weise ausgeführt hat. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, was viele haben, wenn sie darüber nachdenken, wie sie sich besser verhalten können, wie sie selber was gegen den Klimawandel tun können. Denn genauso wie es nicht die Schuld jedes Einzelnen ist, genauso kann auch jeder Einzelne nichts unternehmen, was in irgendeiner Weise den Klimawandel aufhalten würde. Ein ganz praktisches Beispiel, wenn ich mich entscheide, beim Einkaufen keine Plastiktüte zu nehmen, sondern meine Stofftasche mitzubringen, das ändert gar nichts. Also weder an den schmelzenden Polkappen noch an den Pegelständen hier am Bodensee. Meine kleine Handlung verändert gar nichts. Und das ist vielleicht auch häufig das Problem, warum die Menschen sich fragen, was kann ich eigentlich tun?
Ja, genau. Und dieses Problem, das Sie gerade beschreiben, ist eben eines, das wir in der Theorie wiederfinden, wenn wir uns anschauen, wie Verantwortung funktioniert und wenn wir uns anschauen, wie jemand zumindest in moralischer Hinsicht verantwortlich gemacht werden kann für den Klimawandel. Und das stellt natürlich die Theoretiker vor eine große Herausforderung, denn wir haben, obwohl wir als Einzelne nicht verantwortlich sind, weil unsere einzelne Handlung nicht für den Klimawandel oder zu dem Klimawandel nichts beiträgt, haben wir dennoch das Gefühl, dass es so eine Art von Verantwortung gibt, dass wir etwas tun sollten. Und die Frage aus klimaethischer Sicht ist jetzt, wie können wir das theoretisch einholen? Und ein Vorschlag, den man da machen kann, der hat etwas mit einem Begriff zu tun, der vielleicht auch neu für Sie ist, nämlich der Begriff der Tugendethik. Und das, was wir bisher besprochen haben, nämlich die Überlegung, dass unsere einzelnen Handlungen moralisch verantwortlich oder dass jemand für seine Handlung moralisch verantwortlich gemacht wird, nämlich dass wir uns anschauen, wenn es um die Frage geht, was heißt es, verantwortlich zu sein, dass wir dann immer auf die Handlungen blicken, das ist bei der Tugendethik anders. Bei der Tugendethik schauen wir nicht auf die Handlung, sondern wir schauen auf den Menschen. Und hier gibt es einen sehr interessanten Vorschlag, nämlich wir schauen uns nicht die Handlung an, für die wir ohnehin, die ohnehin so strukturiert ist, dass wir da gar nicht moralisch verantwortlich gemacht werden können für den Klimawandel, sondern wir schauen uns an, welche Werte und Normen eine bestimmte Person verkörpert. Und das ist mit Tugendethik gemeint, nämlich ethisches Handeln ist Handeln, das sich aus bestimmten Werten speist. Und Sie kennen das vielleicht, der Begriff der Tugend ist Ihnen vielleicht aus der Geschichte oder so ein Begriff. Und das bedeutet, dass man eine bestimmte Art von Wert für sein Leben als leitend ansieht. Und ein gutes Beispiel, um zu verstehen, was ich mit Tugendethik meine, ist Greta Thunberg. Warum Greta Thunberg? Ja, Greta Thunberg hat natürlich, indem sie sich vor die Schule gesetzt hat an einem Freitag und nicht in die Schule gegangen ist und zum Klimastreik auch aufgerufen hat, keine als einzelne Person nichts dazu beigetragen, dass in irgendeiner Weise der Klimawandel beeinflusst worden wäre. Was sie aber gemacht hat, sie war ein Vorbild. Sie hat gezeigt, dass die Klimafragen wichtige Fragen sind. Damit hat sie viele Menschen berührt und in gewisser Weise auch angespornt, beeinflusst, sich selbst für den Klimawandel einzusetzen. Und genau das ist das, was ich meine mit einem Wert, den man verkörpert, nämlich, dass man für sich selbst und sein eigenes Leben die Frage, wie gehe ich mit dem Klimawandel um, wie gehe ich mit dem Klima um, was tue ich, um die Ressourcen nicht zu übernutzen, dass das etwas ist, was nicht die einzelne Handlung betrifft, sondern uns als ganzen Menschen.
Wenn man davon ausgeht, dass klimafreundliches Handeln dann eine Tugend ist und man verhält sich tugendhaft, wenn man bei seinem Handeln an das Klima denkt, dann würde das aber ganz praktisch auch bedeuten, dass es völlig in Ordnung ist, wenn nicht jede meiner Handlungen darauf ausgerichtet ist. Weil das ist ja auch bei anderen Tugenden der Fall, denen wir folgen. Wir versuchen als Studierende fleißig zu sein, rechtzeitig mit Lernen anzufangen. Das sind gute Tugenden von Studierenden, aber natürlich erreichen wir die nicht und wir fangen doch wieder zu spät an, auf die Klausuren zu lernen. Und könnte man das genauso auch übertragen auf die Tugendethik im Kontext von Klimawandel?
Ich glaube, man kann das sehr gut übertragen. Erinnern wir uns daran, als Greta Thunberg nach Amerika gefahren ist, als sie das Segelboot benutzt hat und ihr vorgeworfen wurde, dass ob ihre Handlung eigentlich eine heuchlerische Handlung sei, weil ihre ganze Crew und alle Leute, die sie unterstützen, eben dann doch mit dem Flugzeug geflogen sind. Und man kann an dieser Stelle sehr schön sehen, dass es eben tatsächlich, wenn wir uns das tugendethisch anschauen, nicht um die einzelne Handlung geht. Also man kann jetzt Greta Thunberg sagen, okay, deine einzelne Handlung wäre gemäß dem Verantwortungsparadigma sowieso nicht relevant für die Änderung des Klimawandels. Aber was sie damit zeigt, ist, wie die Frage des Klimas für uns alle in unserem Leben einen Wert darstellen soll. Und genau das ist damit gemeint. Also wir reden immer noch über Verantwortung und die Frage ist immer noch, wie wir Verantwortung übernehmen können für den Klimawandel, das heißt für die Schäden des Klimawandels. Und wir haben jetzt gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, zumindest in theoretischer Hinsicht, zu zeigen, dass Individuen Verantwortung übernehmen können. Eben deshalb, weil ihre einzelne Handlung zu dem tatsächlichen Klimawandel gar nichts beiträgt. Deswegen ist die naheliegende Frage zu sagen, gut, wenn das Individuen nicht können, dann müssen es eben vielleicht Kollektive, dann müssen es eben Gruppen von Menschen, dann müssen es eben Staaten oder die Menschheit als Ganze oder politische Bewegungen. Das könnte eine Lösung sein, könnte man ja zunächst annehmen.
Ja, wenn man das Ganze moralisch betrachtet, könnte es vielleicht eine Lösung sein. Wenn wir jetzt aber mal dran denken, es geht um rechtliche Verantwortung, jemand steht vor Gericht, dann kennen zumindest wir hier in Deutschland es nicht so, dass Kollektive verurteilt werden können. Selbst wenn Gruppen gemeinschaftlich einen Mord begehen, wird doch jeder einzeln verurteilt. Deswegen stelle ich mir die Frage, wenn es auf rechtlicher Ebene nicht funktioniert, Kollektive zur Rechenschaft zu ziehen, wie kann es dann auf moralischer Seite funktionieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Antworten, die man darauf geben kann, sind zwiespältig, möchte ich mal sagen. Oder es gibt mehrere Antworten, die man darauf geben kann. Eine Antwort sagt, wir können in moralischer Hinsicht Kollektive nicht verantwortlich machen. Das Paradigma der Verantwortlichkeit, so heißt es dann, ist das Individuum. Wir können nur Individuen verantwortlich machen und da gibt es auch theoretische Gründe, denn für Verantwortung braucht es so etwas wie die Einheit eines Bewusstseins. Es braucht so etwas wie Absichten. Es braucht so etwas wie Motive. Es braucht Absichten, die über einen bestimmten Zeitraum hin anhalten. Es braucht so etwas wie Motive, die für eine Handlung leitend sind. Und das ist etwas, was wir in theoretischer Hinsicht oder ich kann hier natürlich auch sagen in metaphysischer Hinsicht oder in philosophischer Hinsicht nur Individuen zuschreiben. Und das ist genau eines der Probleme, die die Klimaethik hat. Wenn es nur Verantwortung für Individuen gibt, wie können wir dann überhaupt von Verantwortung im Bereich der Klimaethik sprechen? Und deswegen gibt es andere Antworten, die eben sagen, wir sprechen eben mitunter so, als könnten Kollektive auch Verantwortung übernehmen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir dann unseren Verantwortungsbegriff in dieser Weise erweitern können, gegen die Widerstände derjenigen, die glauben, dass Verantwortung nur an Individuen gebunden ist. In Bezug auf diese Fragen gibt es keine abschließende Antwort. Also wenn man die Sache philosophisch betrachtet und die Geschichte der Überlegungen zum Verantwortungsbegriff ernst nimmt, dann muss man sagen, Verantwortung kann nur Individuen zugesprochen werden. Wenn man aber glaubt, dass wir für die Klimaethik eine Lösung finden, dann muss man, und das ist eine theoretische Aufgabe für die Zukunft, sich Theorien überlegen, die eben auch Kollektive in die Verantwortung nehmen können. Aber vielleicht, um mal ganz plastisch zu machen, warum das so schwierig ist. Also denken wir an einen autoritären Staat. Der Staat entscheidet sich für eine bestimmte Handlung, zum Beispiel einen Krieg zu führen. Die Individuen, die in diesem Staat leben, würden aber dieser Handlung vielleicht überhaupt nicht zustimmen. Also, wer ist jetzt verantwortlich dafür, dass dieser Staat in den Krieg zieht? Jetzt können wir sagen, das trifft eben nur Autokratien. Was ist denn mit Demokratien? Sind in Demokratien nicht alle Individuen immer bereit zuzustimmen zu den Handlungen, die ihre Regierung oder jeweilige Regierung ausführt? Und auch da würden wir sagen, natürlich ist das nicht so. Das heißt, selbst wenn wir Kollektive haben und Kollektive oder scheinbare kollektive Entscheidungen treffen, heißt das nicht, dass alle in diesem Kollektiv enthaltenen oder mit einbegriffenen Individuen auch tatsächlich verantwortlich gemacht werden können, weil sie vielleicht die Absicht des Kollektivs nicht teilen, weil sie sich für eine andere Alternative entschieden hätten und so weiter. Und das zeigt, wie schwierig es ist, über kollektive Verantwortung zu reden. Und auch wenn man das in Bezug auf den Klimawandel sehr gerne hätte, muss man sagen, dass es theoretisch einfach sehr schwierig einzuholen ist.
Ja, mir stellt sich auch dann ausgehend davon die ganz praktische Frage, selbst wenn wir sagen könnten, ganz Deutschland beispielsweise als ein Kollektiv, also alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind verantwortlich für die Schäden, die Deutschland als Ganzes am Klima verursacht hat. Also selbst wenn es theoretisch möglich wäre, das so festzusetzen, stellt sich für mich die ganz praktische Frage, was uns das bringen würde. Was würde das ganz konkret bedeuten? Nur wenn wir sagen, das Kollektiv Deutschland ist verantwortlich, was bedeutet das dann wiederum für die Individuen? Welche Verantwortung und Verpflichtung können wir denen dann zuschreiben?
Und jetzt haben wir wieder mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben. Und ich glaube, das ist ein guter Hinweis, wie unser Podcast auch funktionieren wird in Zukunft, dass wir nämlich mehr Fragen stellen. Aber natürlich gibt es Lösungen, über die man nachdenken kann. Und eine Lösung, die häufig in der Theorie auch vorgeschlagen ist oder vorgeschlagen wurde, besagt, dass man sich vor allen Dingen in Demokratien auch als ein politisches Wesen begreifen kann. Und zwar in dem Sinne, dass man sich dann für eine bestimmte Politik, für bestimmte Politiker, für Parteien oder Bewegungen entscheidet, die ein Interesse daran haben, nicht nur die Schäden des Klimawandels auszugleichen, da wo es möglich ist, sondern auch das Klima tatsächlich als Ressource begreifen und damit Policies auf den Weg bringen, die es uns ermöglichen, die Ressource Klima zu nutzen, ohne sie zu übernutzen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Auch wenn das vielleicht etwas ist, was wir intuitiv nicht als die naheliegendste Lösung betrachten würden, können wir dennoch, glaube ich, sehen, dass wir in dieser Weise mit dem, was wir tun, auch tatsächlich etwas bewirken können.
Und das war sie auch schon, unsere erste Folge des Podcasts Richtschnur. Wir haben zusammen eine gedankliche Reise durch die Klimaethik unternommen. Von schwankenden Wasserpegeln des Bodensees,
über die Bedeutung von Ethik und Moral,
von Fridays for Future und dem Begriff Generationengerechtigkeit,
über das Allmende-Problem,
bis hin zu dem Problem der moralischen Verantwortung für den menschengemachten Klimawandel
und möglichen Lösungsansätzen. Neben dem Problem der Verantwortung, über das wir in der heutigen Folge gesprochen haben, gibt es noch andere Probleme in der Klimaethik, über die wir in einer anderen Folge sprechen werden. Und das ist die Frage, wie werden denn Lasten und Nutzen gerecht verteilt?
Das ist aber, wie gesagt, ein Thema für eine unserer nächsten Podcast-Folgen. Wir freuen uns schon sehr darauf, mit euch gemeinsam diese und andere Fragen zu diskutieren und darüber nachzudenken. Bis dahin hoffen wir, dass unsere erste Podcast-Folge für euch eine Richtschnur ist. Wenn man über Klimaethik nachdenkt, hat man manchmal nämlich das Gefühl, sich gedanklich im Kreis zu drehen. Mit unserer Podcast-Folge zur Klimaethik wollen wir euch eine Richtschnur bieten, verständliche Erklärungen von theoretischen Konzepten, grundlegenden Ideen und denkbaren Lösungsansätzen. Aber zu Ende denken muss es jeder von euch selbst. Vielleicht ja entlang unserer Richtschnur.